Wahnsinnig krasse Sache, die du gemacht hast, ist dein Podcast aufgebaut. Ich kann absolut verstehen, warum das wichtig ist. Es ist ein unglaubliches Branding und eine Netzwerkmöglichkeit. Was waren denn so für dich so die größten Learnings aus deinem Podcast?
Also es gab eigentlich bei uns so zwei Phasen. Die erste Phase war, wo wir das angefangen haben, als mehr oder weniger Hobby. Ich habe dann amerikanische Podcasts gehört, deutsche gab es noch gar nicht so viele. Fand das super. Dann habe ich aus dem Spirit heraus mal einen eigenen Podcast versucht und dann über Digitalmarketing im Kern gesprochen mit natürlich Leuten aus meinem Umfeld, die sich mit Digitalmarketing auskennen. Danach habe ich dann verstanden, es macht eigentlich auch Sinn, immer mal wieder aus der Blase rauszugehen, andere Leute anzusprechen. Digitalmarketing heute ist ja überall. Es ist ja längst nicht so, dass nur die Branche betroffen ist, sondern jeder de facto irgendwie unternehmerisch tätig ist oder auch künstlerisch tätig ist, muss sich mit Digitalmarketing beschäftigen.
Jetzt haben wir viele, sage ich mal, kleine Unternehmer, die auch gerade am Start sind ihrer Unternehmerlaufbahn. Viele gehen jetzt auch gezwungenermaßen digital, weil sie sozusagen offline in Probleme gekommen sind aufgrund der Corona-Situation. Wie würdest du, wenn du jetzt ein Unternehmen starten müsstest, wie würdest du da vorgehen? Was ist da wichtig mit dem Wissen, was du jetzt angesammelt hast?
Also es gibt ja verschiedene Ansätze und es gibt den Ansatz, man hat eine ganz große Idee, wo man von vornherein weiß, das bedarf viel Geld und dann brauche ich halt Investoren und dann fange ich mal an und schreibe mal einen Businessplan und mache eine Präsentation und dann ziehe ich durch die Lande und suche nach Investoren, die die Vision teilen, und das bin ich eigentlich so nicht.
Hallo, hallo, wir sind live mit Philipp Westermeier. Philipp, willkommen.
Danke für die Einladung, hi.
Hi. Freut mich ja sehr, dass du die Zeit genommen hast, so zur kleinen Intro, eigentlich, wenn sie auch eigentlich fast nicht nötig ist. Du bist Philipp Westermeier, legendärer Gründer der Online-Marketing-Rockstars. Ja, ihr habt das Branchenevent, wenn ich jetzt mal für die Online-Branche so sprechen darf, mit dem OMR-Festival. Du hast auch einen super erfolgreichen Podcast und jetzt als neuestes Projekt auch eine Bewertungsplattform mit OMR Reviews. Das ist dein neuestes Projekt. Welches Ziel verfolgst du damit?
Also wir haben uns, als Corona losging, gefragt, was heißt das für uns? Ne, wir konnten das Event nicht mehr machen und mussten dann irgendwie neue Lösungen finden und haben uns dann entschieden, dass wir das Event sozusagen in seine Einzelteile zerschlagen und diese Einzelteile separat digitalisieren. Wir haben gesagt, okay, diese inspirierenden Keynotes, das sind die Podcasts. Ne? Dann gibt es so Masterclasses, das wird dann zu digitalen Masterclasses zum Beispiel. Ne? Aber was machen wir jetzt unserer Messe, wo dann halt irgendwie in unserem Falle hunderte von Softwarefirmen sich präsentieren an einem Stand für 2 Tage? Und da haben wir uns gefragt, wie wäre das denn in digital? Wie würde eine digitale Messe für Softwarefirmen aussehen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, eigentlich wäre es doch so, dass man Tag und Nacht, also typisch digital, das ganze Jahr über, immer wenn man sich für Software interessiert, also wenn man nach Software sucht, kurz gucken kann, was gibt's, aufgeteilt nach Rubriken und am besten bewertet von Menschen, die sich damit auskennen. Mhm. Genau wie bei der Messe auch, man läuft da rum, man spricht mit Leuten, man tauscht sich aus und versucht dann rauszufinden, welche Software, welchen Stand hier hat das beste Produkt für mich jetzt in meinem Job als Software-Einkäufer für irgendeine Firma. Ne? Und dann haben wir die angefangen zu bauen, eine Plattform, die genau sowas tut. Also unsere Reviews-Plattform geht halt so, du interessierst dich für Personalmanagement-Software oder für Webshop-Software oder für Payment-Software und kannst du bei uns genau gucken, was gibt's in dem jeweiligen Segment für Anbieter und wie sehen bestehende Nutzer diese Software. Also das schreibt halt jemand, der das gerade anwendet, ganz kurz, was daran gut und schlecht findet. Und da haben wir jetzt irgendwie zigtausende von Reviews, mittlerweile ein paar hundert Softwarefirmen halt live. Ich glaube irgendwie mittlerweile 40, 50 verschiedene Software-Cluster. Und da bin ich, das ist für uns die ganz große Corona-Antwort. Wir glauben, dass wir da langfristig eine wertvolle Plattform, einen wertvollen Marktplatz aufbauen können. Das ist sozusagen die Idee und wahrscheinlich auch die Zukunft von OMR. Das Ding wird wahrscheinlich für uns immer mehr in den Mittelpunkt rücken und eines Tages werden wir nicht mehr die OMR-Leute sein, die ein Festival machen. Ich hoffe, wir können es bald wieder machen, klar. Aber ich glaube, so von, wenn ich über die Zukunft der Firma nachdenke, dann wahrscheinlich eher eine Firma sein, die eine Softwarebewertung anbietet und nebenher noch ein Festival macht.
Ah, okay. Bisher seid ihr sozusagen führend gewesen mit dem Festival und die ganze Unternehmensstrategie hat sich sehr darauf konzentriert, sozusagen über dieses Festival zu gehen. Das ist natürlich super fürs Branding, weil du hast natürlich da auch Promis und bekannte Marken und Gary Vee und weiß nicht wen noch alles, Künstler. Das das macht natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Es macht natürlich dann auch Sinn, das in der Gesamtstrategie so zu haben, um dann eben weitere Produkte, wie zum Beispiel jetzt die Review-Plattform, damit halt auch voranzubringen. Deswegen macht das an sich schon Sinn, das zu machen. Aber klar, ich meine, heutzutage kann man sich ja, wenn man Events macht, überhaupt gar nicht darauf verlassen, ob sie stattfinden, in welchem Rahmen. Das ist ja alles völlig, völlig unklar, ne? Also da insofern ist das schon, ja, ist das schon eine coole Sache. Und jetzt vom Modell her ist es so, also ich bin ja quasi ein Kunde, kann man das so sagen, auch für die Plattform, weil Digistore 24 und CodeChannel werden dann ja auch sozusagen bewertet. Ja. Wie kann ich mich denn als Kunde da möglichst gut bei euch profilieren oder dafür sorgen, dass ich möglichst sozusagen auch das, was die Software dann kann, eben auch darstellen kann?
Also erstmal versuchen wir natürlich jetzt alle Firmen, egal ob Kunde oder nicht, gleich zu behandeln, weil du weißt ja selber, um halt von den Nutzern ernst genommen zu werden oder wirklich hilfreich zu sein, brauchst du erstmal Vollständigkeit in einer Kategorie. Das heißt, jetzt in der Digistore-Kategorie müssen dann auch eure Wettbewerber erwähnt werden und so weiter. Und dann wäre es aber so, dass wenn man jetzt mit uns aktiv zusammenarbeitet und am Ende auch bezahlt, muss man schon sagen, dann ist es zum Beispiel so, dass wir für dich aktiv Reviews generieren können. Dass wir dann gucken, wie kriegen wir noch mehr Menschen, die Digistore 24 wirklich kennen und einsetzen, dazu, dass sie das auch schreiben. Und die Erwartung wäre dann ja, dass es auch wahrscheinlich viele gut finden, sonst würden sie ja nicht nutzen. Ja. Dass dann viele sagen, hey, das kenne ich, nutze ich, finde ich cool. Also wir würden da nie eingreifen und jetzt nie irgendwie hingehen und sagen, hey, wir wollen da irgendwie die Neutralität verletzen. Aber wir wollen erstmal dazu aufrufen, dass überhaupt irgendwie die Software noch mehr gereviewt wird. Und dadurch würde sie auch höher angezeigt oder man halt mehr Informationen zur Software hat als vielleicht zu anderen. Das ist ein Punkt. Dann ist es aber auch so, dass vielleicht werden auch Leute irgendwas Kritischeres schreiben über euch und sagen, ich kenne das auch, aber das hat mir nicht gefallen. Und dann hast du als Partner von uns die Möglichkeit zu sagen, ich kommentiere diese negativen Kommentare und sagst halt irgendwie, hey, du hast aber eine alte Version benutzt oder das haben wir mittlerweile gefixt oder ist uns einmal passiert, tut uns leid, normalerweise kommt der Fehler nicht mehr vor. Irgendwie sowas, dass man halt auch da sehr, sehr interaktiv an seinem Profil mit uns zusammen arbeitet über solche Kommentare. Oder dass wir einfach zur Verfügung stellen, ganz offen und sagen, wir schicken dir einmal die Woche oder einmal im Monat ein genaues Reporting zu, welche Firmen auf deinem Profil drauf waren. Also es ist ja zum Beispiel so, dass man mit dem Reverse IP Lookup sehr genau nachgucken kann, aus welchem IP-Cluster haben halt Rechner zugegriffen auf unsere Seite. Dann können wir das halt nicht personenscharf natürlich, das ist nicht erlaubt, aber halt dir firmenscharf zu sagen, Mensch, guck mal hier bei Digistore 24, da war jetzt gerade jemand von eigentlich Mercedes auf eurer Seite so, ne? Und oder auf eurem Profil bei uns vielmehr. Und dann hast du quasi eine Information, wo ich könnte mir mal bei Mercedes kontaktieren, weil ich weiß, die haben sich vor kurzem aktiv bei OMR Reviews nach Digistore 24 erkundigt und da rumgesurft und Bewertungen gelesen und so. Und das ist für ganz viele unserer Partner ein super Mehrwert, wenn sie einmal in der Woche von uns eine Liste bekommen und dann da irgendwie 20, 30 Firmen draufstehen, von denen sie dann wissen, die haben sich gerade für ihr Produkt ganz aktiv interessiert.
Okay, verstehe. Das heißt, das ist sozusagen auch dann das Geschäftsmodell, also quasi dann die Zusammenarbeit mit den Firmen, die dort bewertet werden, dann eben auch zum Beispiel diese Reports zu bekommen. Das ist dann sozusagen auch das, was dann Umsatz generieren wird, hauptsächlich, oder?
Genau. Also unser Modell ist am Ende, dass Firmen bestenfalls, ne, jetzt Digistore 24 und andere sagen, Mensch, die Leistung, diese zusätzlichen Leistungen, die OMR mir da gewährt, also negative Kommentare kommentieren, Ansprechpartner sichtbar haben, Reverse IPs genannt zu bekommen oder Firmen durchgereicht zu bekommen, die sich hier interessieren, Kampagnen zu machen, dass noch mehr Menschen bewerten. All das empfinden wir als Leistung, die wir versuchen zu verkaufen, ganz klar.
Okay, cool. Und hast du da auch so einen Ausblick? Willst du das international machen? Willst du es nur auf den deutschsprachigen Markt beziehen? Was ist da so dein Scope?
Also ehrlicherweise ist es ja schon so, dass es diese Modelle in verschiedensten Märkten auch schon gibt. Also wir haben es jetzt in Deutschland noch nicht so gesehen, aber es gibt es in den USA zum Beispiel schon. Capterra, G2, Gardner, da sind schon einige unterwegs, die das auch versuchen, einfach die Intelligenz der Masse, also die Intelligenz der vielen Nutzer irgendwie zu zusammenzufassen und konsumierbar zu machen, bevor man Software kauft. Und das versuchen wir halt jetzt hier auch. Und wir glauben, es hat schon eine gewisse lokale Relevanz. Also es hilft dir viel mehr, wenn du jetzt überlegst, sag mal, du bist jetzt bei Blume 2000 und möchtest gerne eine neue Marketing-Cloud einsetzen und kannst dann nachlesen, dass bei bestimmten Marketing-Clouds Leute, die auch im Versandhandel tätig sind in Deutschland, Sachen gut oder schlecht finden, dann hilft dir das mehr, als wenn du jetzt nachlesen kannst, was eine Nutzerin irgendwo in Texas vielleicht zu einer anderen Marketing-Cloud sagt. Und so. Also wir glauben, da gibt es schon eine gewisse auch sprachliche, lokale Relevanz. Deswegen wollen wir erstmal den deutschen Markt erobern. Da haben wir auch die Beziehung, da kennen wir ganz, ganz viele Tausende von Menschen halt über das Festival, über OMR da haben wir Adressen, da sind wir bekannt. Wir kennen ganz, ganz viele Firmen, die bei uns über die Jahre als Partner gewachsen sind. Da haben wir eine gewisse Glaubwürdigkeit vielleicht uns erarbeitet über die letzten Jahre mit der Marke, die wir natürlich weiter ausbauen wollen, aber die wir schon auch ein Stück weit, glaube ich, haben. Und das möchten wir nutzen. Und im nächsten Schritt wäre dann zu überlegen, ob wir da in europäische Märkte reingehen. Aber da bin ich noch nicht entschlossen.
Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es ziemlich schwierig ist, in andere Märkte reinzugehen. Wir gehen gerade mit Digistore24 in den US-Markt, also in den internationalen englischen Markt, sind auch schon ganz gut etabliert, sind zeitweise sogar umsatzmäßig größer als im deutschen Markt. Also da ist schon viel Potenzial. Mhm. Aber natürlich ist der Wettbewerb da auch sehr, sehr stark. Und man muss dann eben auch den Fokus behalten können. Das heißt, also den meisten Leuten, also jetzt unseren Kunden, die zum Beispiel jetzt Coachings anbieten, wenn die mich fragen, fändest du es eine gute Idee zu internationalisieren und auf den XY-sprachigen Markt zu gehen, dann sage ich in der Regel nein. Du brauchst halt die Kapazitäten, dich auf mehreres gleichzeitig konzentrieren zu können. Das ist schon ziemlich schwierig und allein schon, um die rechtlichen Voraussetzungen und die regulatorischen Voraussetzungen zu kriegen, haben wir auch für den englischsprachigen Markt mindestens 1,5 Jahre gebraucht und da haben wir noch gar keinen Umsatz gemacht, sondern das waren einfach nur Setup-Geschichten und Abklärungen mit FTC, also die amerikanische Verbraucherschutzbehörde, über wie dürfen denn Verkaufstexte sein und nicht sein und haben dann lauter so Compliance-Themen, also das ist halt schon ziemlich wild und da ist es halt auch egal, welche Sprache es ist. Da ist die Wettbewerbssituation natürlich unterschiedlich, aber dann hast du auch ausländische Teams, musst die auch irgendwie führen, musst schauen, dass es irgendwie, dass deine Firmenwerte sozusagen dort auch funktionieren. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, würde mich auch sehr interessieren, du hast ja eine super große Firma aufgebaut. Ich war ja bei euch auch in den Büroräumen. Wie siehst du das Thema Firmenwerte und hast du da so Leitbilder oder wie bringst du da so deine Unternehmenskultur rein?
Also, sagen wir mal, Firmenwert als solcher, ich meine, da denke ich halt extrem langfristig, sieht man jetzt ja auch an dem Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, ne? Software-Bewertungsplattform, als im letzten Jahr klar war, wir können kein Festival machen. Ja. Da hätte man sicherlich ganz viel auch kurzfristig machen können, virtuelle Events, wo dann vielleicht auch noch Partner mitgemacht hätten. Alle dachten, wenn das OMR macht, dann wird es vielleicht genauso cool digital wie in der echten Welt. Das war damals ein anderer, ne, wo das auch noch unklar war, wie würden digitale Events funktionieren. Hätten wir sicherlich viel machen können, haben wir nie gemacht. Wir haben sehr stark einen langfristigen Ansatz gewählt. Wir bauen hier diesen Marktplatz. Das dauert eine Weile, bis wir da zigtausende von Bewertungen aufgebaut haben, bis wir da wirklich auch ein vollständiges Archiv, einen Marktplatz geschaffen haben. Aber das zeigt, glaube ich, wie wir über Business generell nachdenken. Nicht kurzfristig, sondern langfristig. Und das gilt auch für die Werte jetzt sozusagen innerhalb der Firma. Das steigert hoffentlich langfristig unseren Firmenwert, aber der Wert in der Firma ist halt auch, ein Familienunternehmen zu sein, was halt langfristig denkt, wo auch Leute langfristig an Bord bleiben. Wir haben für das Segment, in dem wir tätig sind, so Digitalunternehmen in Hamburg, extrem wenig Churn. Also die Leute bleiben Gott sei Dank lange bei uns. Viele haben sich in den letzten Jahren entwickelt, teilweise vom Praktikanten, Werkstudenten in Führungspositionen. Wir sind recht flach organisiert. Es ist auch irgendwo ein gewisser Freundeskreis entstanden. Wir versuchen immer, wenn wir was besetzen können, als erstes mal aus unserem bestehenden Netzwerk heraus noch Leute zu finden. Wir glauben sehr stark so an Talent ist wichtiger als vielleicht Seniorität. Also geben auch ja, jetzt Leuten, die neu in Sachen reinkommen, sofort viel Verantwortung und gucken jetzt nicht nach Leuten, die schon das 10, 20 Jahre lang gemacht haben. Wir sind jetzt 160, 170 Leute so etwa und versuchen natürlich trotzdem diese ganze Startup-Mentalität aufrechtzuerhalten. Und es gibt es ja auch schon irgendwie 7, 8 Jahre. Aber dadurch, dass wir versuchen, unsere Büros umzugestalten, einfach auch das teilweise müssen, weil Teams größer werden, Teams ziehen um, dann eine zweite Etage dazu genommen, so signalisieren diese Büros auch permanent Aufbruch, Umbruch, Veränderung. Also wir versuchen das an allen Stellen auch reinzutragen, in die Firma den ganzen Kolleginnen und Kollegen klarzumachen. Und bislang klappt das ganz gut, aber es ist jetzt eine andere Aufgabe, ein 170-Mann-Unternehmen zu führen, ja, als das mit 30 Leuten der Fall war. Und mal gucken, wie es in den nächsten Monaten so geht.
Cool. Ja, bei dem Thema fällt mir auch ein, das Thema jetzt gerade während der während Zeiten von Lockdowns etc. Wie siehst du das Thema Remote Work versus alle im Office?
Also es ist für uns, glaube ich, eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite sind wir eine Kreativfirma, wir sind eine Firma, die über Kommunikation lebt, die Inhalte erschafft, die auch von Ideen lebt. Das klappt am besten, wenn man zusammen ist. Also bei uns ist Präsenz irgendwie ein Thema. Jetzt auch schon wieder viele Leute da. Hier kommen viele Leute vorbei. Das ganze Büro ist auch ein Anlaufpunkt für Gäste in Podcasts, für ja so Leute, die was gestalten, die hier einfach was zu tun haben, mal reinkommen, Termine haben. Und das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch jetzt irgendwie von der Generation her, von der Digitalität her, eine Firma, wo Leute auch sagen, ich habe jetzt hier kein Verständnis dafür, wenn ich jetzt hier 5 Tage die Woche von morgens bis abends wieder demnächst wieder sitzen soll. Und das verstehe ich halt auch. Das heißt, wir werden da so einen Mittelweg finden und so gucken, dass wir alle Leute, die meisten Leute ab und zu mal in der Woche mal im Büro haben, aber nicht jetzt Vollzeit. Also wir balancieren da gerade so irgendwo in der Mitte, auch weil natürlich noch Corona ja gar nicht vorbei ist. Es geht dann immer weiter, immer ja, neue Varianten. Ja, ja. Deswegen sagen wir, es kann ins Büro kommen, wer möchte. Aber es kommen Gott sei Dank irgendwie jeden Tag 30, 35, 40 Leute ins Büro. Hier wäre Platz für deutlich mehr, aber im Moment ist das so. Und dann ist es vielleicht auch separat, das wirst du auch wissen, der Bereich Tech. Ja, ja. Da arbeiten wir mittlerweile auch mit vielen Kollegen zusammen, die gar nicht in Deutschland sitzen, ne? In Polen, in Russland. Und da ist es einfach so, dass die natürlich, ja, ich glaube, wirklich harte Tech-Firmen, und wir sind das ja wirklich nur in Teilen, die werden gar nicht anders können, als dauerhaft irgendwie eine Remote-Situation zu haben, weil einfach Tech ist, warum sollte sich jetzt jemand, der super entwickeln kann, irgendwo in ein Büro setzen, irgendwo in Hamburg oder auch im Silicon Valley, die sitzen da, wo sie Bock haben und checken dann ihr Zeug ein. Also ich glaube, das wird nochmal ganz andere Dynamik haben, als jetzt bei Medienfirmen, die wir ja zum überwiegenden Teil sind.
Ja, das ist richtig. Wobei bei Tech habe ich auch so die, also wir sind komplett remote, weil es auch gar nicht anders geht und wir arbeiten weltweit und so weiter, aber wir wollen jetzt auch für einzelne Teams mal ausprobieren, lokal zu arbeiten, also für, sage ich mal, Projekte, die in sich geschlossen sind und aber natürlich auch mit denjenigen, die das möchten. Es wird jetzt keiner gezwungen, der jetzt remote arbeitet, jetzt sozusagen an einem fixen Ort zu arbeiten. Aber immer wenn wir uns dann treffen und dann auch mal zusammenarbeiten, was wir auch regelmäßig tun, dann da entsteht da so eine ganz andere Energie und man freut sich riesig. Ne? Jetzt ist es so, dass gerade bei Tech Entwickler, also die großen Tech-Firmen wie Google, Facebook etc., die arbeiten, ich spreche jetzt vor Corona, das ist mein Informationsstand davor, ich weiß nicht, inwieweit sich das verändert hat, aber die arbeiten sogar möglichst eng in einem Raum zusammen. Also diese ganze sogenannte, ja, diese Entwicklertruppe, also wenn du ein Entwicklerteam hast, das zum Beispiel aus 10 Leuten besteht, also für ein Projekt wird es auch schwierig, also für ein Modul, wenn es größere Gruppen sind, die haben ja so ein System, so ein agiles Entwicklungssystem, das heißt Scrum, und Scrum heißt quasi sich aneinander quetschen übersetzt. Bei denen wird es tatsächlich als Mehrwert angesehen, dass man so als Team die ganze Zeit zusammen ist und sich eben absprechen kann einerseits. Aber andererseits habe ich zum Beispiel oder auch meine Tech-Kollegen persönlich, sobald ich kreativ und wirklich konzentriert arbeiten muss, muss ich am besten alleine sein. Wenn ich jetzt mit 10 Leuten in einem Raum sind, dann kann ich zwar gut brainstormen und quatschen, aber so viel kommt dann nicht immer bei raus. Also das hängt wirklich von Task zu Task ab. Und unser CTO zum Beispiel, der sagt, der hat nur 10% seiner Schaffenskraft, wenn er im Team ist, ne? Also für körperlich.
Okay, krass, ja. Krass. Also ich glaube, dass, also unabhängig von Corona wird uns da noch, oder wird da sicherlich eine Entwicklung stattfinden, die man noch nicht so genau absehen kann, aber wo auch, glaube ich, die Arbeitswelt wieder ein bisschen in 2 Lager zerfällt. Also ich glaube, es war ja auch früher so, ne? Du hast einen Job, und dann gibt es halt Jobs, die erfordern eine ganz klassische Präsenz, und dann gibt es welche, dann gibt es Bürojobs, so, ne? Und ich glaube, so ein bisschen Tech ist einfach vielleicht auf Dauer zu separieren von Bürojobs. Das, ja, ist vielleicht was anderes. Ne? Mal gucken, wo das hingeht. Ne?
Ja, absolut. Also gerade auch, weil die Tech-Leute sehr, sehr eigen sind und ihre eigenen Vorstellungen haben. Und sehen wir mal, wie es ist. Firmen müssen sich halt nach dem richten, was die Tech-Leute sich wünschen, weil sie halt ja, weil das die driven halt sozusagen den ganzen Fortschritt. Also eine Firma ohne, ja, Tech. Deswegen ist es eigentlich auch ganz cool, also diese Idee mit der Bewertungsplattform, weil je mehr du dich als Firma auf Tech von anderen verlassen kannst, finde ich, und es nicht selber entwickeln musst, desto leichter ist dein Leben teilweise, weil Tech ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwer. Es muss gepflegt werden, es muss ständig weiterentwickelt werden. Es gibt immer viel mehr Feature-Requests, als du schaffen kannst. Du musst dann die richtigen auswählen. Also das ist, und du musst einerseits irgendwie die User-Wünsche erfüllen als Tech-Firma, aber andererseits musst du auch vorausdenken und eigene Ideen haben. Ja? Lieblingsbeispiel ist da, ich weiß nicht was, Steve Jobs, der es gesagt hat, du sollst nicht auf die User hören und er gibt gar nichts auf Marktforschungen, sondern er hat seine eigenen Ideen und macht die dann, zum Beispiel eben das iPhone, was natürlich, ich meine, klar, er hat natürlich super recht behalten, aber er hatte da seine eigene Vision, ne? Und so ist es, geht es zum Beispiel auch uns. Wir müssen halt irgendwie einerseits schauen, okay, da gibt's Feature-Requests, die müssen wir umsetzen, aber andererseits, wohin geht's? Und dann gibt's halt immer mehr und mehr und mehr Feature-Requests und man versucht dann irgendwie hinterher zu kommen. Deswegen ist Tech halt so wichtig.
Kenne ich auch, ne? Kenne ich auch, ja.
Also deswegen coole Sache mit der Bewertungsplattform. Ich schaue mich da auch gerne um und schaue auch, welche Tools können wir da hier dazu benutzen und bin auch froh, je mehr wir uns auf unser Kerngeschäft fokussieren können und eben nicht alle möglichen Sachen noch entwickeln müssen, damit wir ordentlich arbeiten können. Ne? Jetzt interessiert mich wahnsinnig, jetzt hast du so diese Elemente, Podcast, du hast das Festival, das hier und da mal stattfinden können wird, sicherlich in Zukunft, wenn auch ein bisschen unberechenbarer. Du hast die Review-Plattform. Wie sieht dann so deine Gesamtstrategie aus? Also wie bringst du diese ganzen Elemente in eine Strategie, sodass du auch genau weißt, wie du die Kapazitäten und die Mannschaft da so verteilen kannst und den Fokus?
Also es sind am Ende schon einzelne Teams, ne? Wir arbeiten halt alle unter der Marke OMR, mit der Reichweite, mit den Inhalten von OMR. Aber mein Traum ist schon, das immer weiter zu entwickeln, ne? Und zu sagen, wir kommen vielleicht dann mit einem weiteren Themenvertical oder mit einer weiteren Idee, jetzt ähnlich wie Reviews, da gibt es noch ein paar Sachen, die ich spannend finde, die man noch weiterentwickeln könnte. Wir können nicht jedes Jahr was Großes launchen, das muss ja erstmal sich entwickeln, auch erstmal eine gewisse eigene Stabilität bekommen, aber ich möchte schon gern die Plattform nutzen, um daraus so ein Geschäfts- ein Unternehmen zu bauen mit verschiedensten Geschäftsmodellen rund um diese Plattform. Man gibt ja so Buzzwords, Flywheel und all sowas. Das ist schon so das langfristige Ziel geworden. Man muss aber auch sagen, ganz viele Sachen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, sind auch ein bisschen opportunistisch, haben sich ergeben. Wir haben eine Chance gesehen, haben das dann angefangen. Das ist immer auch eine Frage von Timing. Bei Podcasts waren wir recht früh dran. Dann hatten wir die Chance, es weiter auszubauen. Es ist immer größer geworden. Jetzt und so suchen wir uns den nächsten, den übernächsten Treffer in den nächsten Jahren. Und ich finde das Konzept auch Familienunternehmen total attraktiv. In den ersten Jahren meines Unternehmerdaseins war ich sehr stark geprägt von der Generation StudiVZ, wo man erlebt hat, wie junge Leute eine Tech-Firma aufbauen, und dann verkaufen und dann viel Geld verdienen. Das habe ich auch mal versucht, habe ich auch im kleineren Maße geschafft. Mhm. Aber jetzt ist es halt so, dass ich denke, das ist eigentlich viel attraktiver zu sagen, wir haben jetzt hier ein Unternehmen, das ist profitabel, das hat sich bewiesen, hat sich etabliert ein Stück weit und wir möchten das jetzt gerne weiterentwickeln und da daraus ein größeres Familienunternehmen bauen. Und das habe ich mir so für die nächsten Jahre vorgenommen.
Cool. Ja, also ist deine Vision auch mal an die Börse zu gehen damit und Public Company und solche Sachen?
Ja, also klar, es gibt so Träume, dazu haben wir noch nicht die richtige Größe, denke ich. Weil auch bei der Börse, ich habe jetzt ja einige Freunde, Bekannte, die in so rund um Börsengänge jetzt arbeiten oder das jetzt so miterleben, bei Digitalfirmen in Deutschland auch. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, auch was dann da für Geld freigesetzt wird zum Teil. Aber vielleicht ergibt sich die Chance in ein paar Jahren, wenn wir weiter gute Arbeit machen, weiter fleißig sind. Am Ende glaube ich aber dann trotzdem ist nicht klar, ob wir es wirklich machen würden, weil warum geht man an die Börse? Man braucht ja meistens, um Kapital aufzunehmen, um weiter zu wachsen. Man holt sich damit ja auch ganz viele Probleme rein. Man muss dann reporten, ist dann an viele Sachen gebunden. Und ich glaube, mich wird es schon ausreichend befriedigen zu wissen, man könnte das machen. Aber wie ich mich kenne, zumindest Stand heute, würde ich es dann doch nicht machen und sagen, warum sollten wir das machen? Also warum sollten wir jetzt uns so vielen Sachen unterwerfen und so viel Stress reinholen, wenn wir es doch gar nicht müssen und wir doch hier als private Firma ein schönes Leben haben. Das ist ja bei anderen Firmen, die häufig schon mit Venture Capital angefinanziert wurden, einfach anders, weil da müssen dann ja auch die Investoren irgendwie ausbezahlt werden und so. Das ist ja bei uns nicht der Fall, Gott sei Dank.
Ja, cool. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich denke, Börsengänge sind vor allen Dingen administrative Arbeit, Reporting-Verpflichtungen, so weiter, wie du richtig sagst. Und
das bleibt ja noch, ne? Ich meine, geht ja nicht wieder weg, ne? Diese ganzen Verpflichtungen, die bleiben dann ja auf Dauer, ne?
Ja, und vor allen Dingen hast du dann natürlich auch den Stress des Shareholder-Value. Da musst du halt nicht nur schauen, hey, macht mein Unternehmen ordentliche Zahlen und so das Übliche. Also das Übliche, woran man Erfolg misst, Umsatz, Gewinn und so weiter, sondern da musst du halt auch schauen, was ist denn mit dem Börsenwert? Den musst du dann auch irgendwie versuchen hochzufahren. Das ist auch deine Pflicht als Geschäftsführer dann. Ich sag mal, für mich ist es so, der Mehrwert von dem Börsending ist vor allen Dingen, dass du, wenn du gute Mitarbeiter reinholst, die auch irgendwie dann mal Anteile am Firmenerfolg erwarten, dann und auch von mir aus dann in größerer Zahl, wenn du dann eine größere Firma bist, also personell, wo ihr ja schon super auf dem Weg hin seid, dann ist es halt leichter als private Firma das zu machen, dass du ihnen Aktienoptionen versprichst und so weiter und so fort.
Das auf jeden Fall, das stimmt, ist ein guter Aspekt. Und der zweite ist natürlich auch für den Gründer selber oder für mich jetzt oder für dich ja dann auch, dass man sagt, okay, ich möchte gar nicht die Firma verkaufen, aber ich möchte auch für meine private Sicherheit irgendwie mal jetzt 2-3% zumindest verkaufen. Mhm. Das kann man ja jetzt als private Firma nicht so einfach machen. Wer kauft dir jetzt 2-3% ab? So, das macht ja keiner, ne? Aber an der Börse kann man halt mal irgendwie sagen, ich stoße mal ein kleineres Paket ab, es ändert sich eigentlich gar nichts, aber ich habe zumindest mal ein bisschen private Sicherheit geschaffen. Das finde ich schon attraktiv, muss ich sagen, aber wie gesagt, da sind wir noch nicht.
Verstehe. Jetzt haben wir viele, sage ich mal, kleine Unternehmer, die auch gerade am Start sind ihrer Unternehmerlaufbahn. Viele gehen jetzt auch gezwungenermaßen digital, weil sie sozusagen offline in Probleme gekommen sind aufgrund der, ich sag mal, Corona-Situation. Wie würdest du, wenn du jetzt ein Unternehmen starten müsstest, wie würdest du da vorgehen? Was ist da wichtig mit dem Wissen, was du jetzt angesammelt hast?
Also es gibt ja verschiedene Ansätze und es gibt den Ansatz, man hat eine ganz große Idee, wo man von vornherein weiß, das bedarf viel Geld und dann brauche ich halt Investoren und dann fange ich mal an und schreibe mal einen Businessplan und mache eine Präsentation und dann ziehe ich durch die Lande und suche nach Investoren, die Vision teilen. Und das bin ich eigentlich so nicht. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Bestimmte Modelle kann man auch nur so machen. Also wenn man jetzt Flugtaxen gerne bauen möchte, dann wird es nicht anders gehen, ne? Oder auch im E-Commerce-Bereich oder so. Ich habe immer geguckt für mich, was kann ich machen, was relativ auch schnell Umsatz erzeugt, ne, wo ich dann das Unternehmen aus dem Umsatz heraus finanzieren kann. So geht das schon seit 15 Jahren, seit ich irgendwas Eigenes mache, mit SEO-Seiten und Advertising-Sachen und so, immer zu gucken, ist das ausreichend nah am Umsatz. Und das Problem natürlich dabei ist, du baust wahrscheinlich jetzt keinerlei Technologie, die bahnbrechend die Welt verändert, weil dazu braucht man halt dann doch Investoren. Ne? Und das, beide Ansätze haben, glaube ich, ihre Berechtigung, und ich bin aber irgendwie eher der Typ gewesen und auch weiterhin der Typ, der so ein bisschen dieses konservativere Modell fährt. Ich baue mal Sachen, die nah am Geld sind, und würde versuchen, irgendwas auf dem Bierdeckel aufzuzeichnen, wo ich weiß, wenn das so eintritt, dann verdiene ich damit Geld oder erzeuge ich halt Cashflow, den ich wieder investieren kann, und dann mache ich Schritt für Schritt weiter. Und das ist erstmal das Erste, so diese Einordnung, welcher Gründertyp ist man eigentlich. Und das Zweite ist dann, sich wirklich zu fragen, was sich für ein Modell festgelegt hat, diese grundsätzliche Frage, die ja eigentlich jeder Unternehmer beantworten muss: Was habe ich für Kosten, um einen Nutzer zu gewinnen, und was kann ich mit dem Nutzer an Geld verdienen? So, das steht ja eigentlich hinter jedem Geschäftsmodell, die Frage. Und das habe ich auch mir immer gut überlegt, so, oder zumindest auch ein Bauchgefühl: Wenn ich das jetzt mache, dann stehen da, kommen da diese Aufwände auf mich zu, auch im Marketing insbesondere, aber auch diese Möglichkeit, pro Nutzer Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass sich, auch wenn man jetzt über Gründer spricht, dass sich Gründer das versuchen, irgendwie zu greifbar zu machen, ob diese Gleichung am Ende aufgeht.
Okay, verstehe. Das heißt, du würdest dich für was entscheiden, womit man relativ schnell Geld verdienen kann. Deswegen finde ich zum Beispiel der Markt, bei dem viele unserer Kunden sind, Online-Coachings oder, sage ich mal, Informationsprodukte, ja, super attraktiv. Ja.
Absolut.
Das ist natürlich, sage ich mal, das, weil die Leute, die bei Digistore24 was machen, das sind nämlich traditionell genau nicht die, die ein Startup machen, bei dem sie erstmal viel Geld einsammeln und Investoren versuchen zu bekommen, sondern das sind die, die eben genau dieses Modell fahren, wie du sagst. Und da ist auch mein Herz, also wir haben Digistore24 auch genau so aufgebaut, dass wir eben aus einem eigenen, ich sag mal, E-Book-Business heraus dann angefangen haben, ein bisschen Software zu entwickeln. Und so ist das dann Stück für Stück weiter entstanden.
Aber also sind wir jetzt beide ähnlich, und du bist natürlich dann noch ein krasseres Beispiel für, was man da machen kann. Aber also ich bin auch im Geiste, glaube ich, dann deiner ganzen Community und Nutzerschaft näher tatsächlich, obwohl ich riesigen Respekt habe natürlich auch vor anderen Gründern,
ja,
als jetzt den Gründern, die ein ganz großes Ziel haben und dafür sehr viel Geld brauchen. Das ich wünschte, ich könnte das, aber ich bin erstmal so der Typ, der auf Sicherheit erstmal Umsatz erzeugen möchte.
Ja, ich auch, zumal ich auch viele Startup-Leute gesehen habe, die unheimlich verliebt in ihr Modell sind, und solange sie es aber und dann eben Jahre darauf investieren, ich will jetzt nicht sagen verschwenden, aber in manchen Fällen ist es verschwendet, Jahre darauf investieren, sozusagen Investoren an Land zu ziehen für eine Idee, bei der Markt relativ schnell ihnen das Feedback geben würde, ob es wirklich funktionieren würde oder nicht, weil sehen wir es mal, wie es ist, das meiste funktioniert halt nicht, auch wenn es sich nach einer geilen Idee anhört. Also ich habe viele Ideen präsentiert bekommen, auch ich investiere auch hier und da mal in coole Projekte, an die ich persönlich nicht glaube oder wo ich dachte, oh, das ist realitätsfern, das wird nicht funktionieren. Und das ist dann natürlich schade, wenn das dann eben jahrelang ist und die dann sich nur auf die Investoren fokussieren, aber nicht auf die Kunden, die dann letztendlich den direkten Umsatz bringen würden. Aber natürlich, weil sie es auch nicht ausprobieren können. Stichwort Lufttaxis, das kann man nicht mal eben testen. Ja, cool. Eine wahnsinnig krasse Sache, die du gemacht hast, ist dein Podcast aufgebaut. Ich kann absolut verstehen, warum das wichtig ist. Also das ist gar keine Frage. Es ist unglaubliches Branding und eine Netzwerkmöglichkeit. Was waren denn so für dich so die größten Learnings aus und die interessantesten Gäste aus deinem Podcast? Hast du da, was fällt dir dazu ein?
Also es gab eigentlich bei uns so zwei Phasen. Die erste Phase war, wo wir das angefangen haben, als naja, mehr oder weniger Hobby. Ich hatte selber Kinder bekommen, habe die dann vor 7 Jahren im Kinderwagen rumgeschoben, habe dabei dann selber mich gelangweilt, habe dann amerikanische Podcasts gehört, deutsche gab es noch gar nicht so viele, fand das super. Meine Frau war immer überrascht, wenn ich so lange spazieren war mit den Kindern, warum? Ich habe Podcasts gehört. Und dann habe ich aus diesem Spirit heraus mal einen eigenen Podcast versucht und dann über Digitalmarketing im Kern gesprochen mit natürlich Leuten aus meinem Umfeld, die sich mit Digitalmarketing auskennen, da versucht, spannende Leute zu finden. Und das war so das Modell. Und dann gab es irgendwann den Kontakt zu Dieter Bohlen. Mhm. Ne? Und der, den fand ich spannend, weil der ja auch mit Instagram wahnsinnig viel Marketing macht, sich da sehr, sehr, sehr stark engagiert hat damals. Und da dachte ich mir, Mensch, das wäre auch mal ein lustiger Gast, obwohl der so eine ganz andere Sphäre lebt. Ne? Und dann war ich bei dem zu Hause und wir haben einen Podcast gemacht, kann man sich heute noch anhören. Ja, war, glaube ich, sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr interessant und lustig. Und danach habe ich dann verstanden, es macht eigentlich auch Sinn, immer mal wieder aus der Blase rauszugehen, andere Leute anzusprechen. Digital-Marketing heute ist ja überall. Es ist ja längst nicht so, dass nur die Branche betroffen ist, sondern jeder de facto irgendwie unternehmerisch tätig ist, muss sich mit Digital-Marketing oder auch künstlerisch tätig ist, muss sich mit Digital-Marketing beschäftigen. Und dann haben wir das einfach breiter aufgezogen. Wir haben die Klammer Digital-Business einfach weiter aufgespannt, neue Gäste eingeladen, dass die Frequenz erhöht. Und das hat uns nochmal in eine ganz andere Liga katapultiert. Jetzt würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich einer der zwei oder vielleicht auch der größte deutsche Wirtschaftspodcast geworden. Aus der Nische heraus uns entwickelt in eine gewisse Breite, 50.000, manchmal auch 100.000 Hörer, je nach Gast. Und das ist ein Business geworden. Jetzt sind hier arbeiten für den OMR-Podcast neben mir dreieinhalb weitere Leute, die hier verschiedene Sachen machen. Da ist jetzt auch ein Umsatzvolumen dahinter, weil auch die Partner da Ansprüche haben mittlerweile, da ist richtig mit Werbung, mit allem drum und dran, aus Termintreue und so weiter und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wohin die Reise führt. Es war halt so nie am Reißbrett geplant. Es ist ein Abenteuer, das ganze Thema ist eine ganz neue Welle, die da gekommen ist. Und wir hatten das große Glück, früh dran zu sein und mal schauen, wo uns die Welle hinspült. Ne?
Cool. Ja. Ich war jetzt neulich zu Gast bei einer amerikanischen Fernsehshow, irgendwie Office Hours mit bei David Meltzer, und der hatte auch sozusagen aus dem Podcast heraus so eine TV-Show entwickelt, die dann auf Bloomberg kommt. Das ist ganz interessant. Also du kannst Podcasts dann ins Fernsehen bringen, wobei ich dann glaube, sobald, wenn du das machst, das musst du dir gut überlegen, dann könnte es eben sein, dass eben du ganz andere Interessen befriedigen musst, nämlich die des Fernsehsenders. Und da ist halt die Frage, ob du dich dafür sehr verbiegen musst oder nicht. Aber es ist eine ganz spannende Entwicklungsmöglichkeit.
Ich denke gerade über Fernsehwerbung nach. Mhm. Also ob man nicht mehr für einen Podcast auch Fernsehwerbung schalten würde. Mal gucken.
Okay. Hast du schon irgendwelche Daten oder Gründe zur Annahme, dass das ganz gut funktionieren würde?
Nee, einfach noch gar nicht. Also ich bin nur der Meinung, dass was wir da machen, auch die Gespräche, die Gäste, noch mehr Hörer verdient hätten. Ich glaube, das ist, obwohl wir da jetzt schon sehr groß sind in Deutschland und im Vergleich zu anderen Anbietern, ist es trotzdem auch irgendwie immer noch zu wenig. So auch, also da ist, ich glaube, dass es viel mehr Menschen geben dürfte, die sich für die Themen interessieren. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, wie könnte man die nächste Stufe zünden, wie kann man noch mehr Leute erreichen? Und dann habe ich gesagt, Mensch, vielleicht versucht man mit mehr Fernsehwerbung.
Cool. Wie siehst du die Entwicklung von deinem Podcast? Also ist das eine, die relativ linear ist und linear nach oben geht, oder geht die in so Schüben hoch und es gibt ein Plateau immer mal wieder? Wie war das bei dir?
Das ist eher linear. Also wir machen ja auf verschiedenste auch andere Podcasts mittlerweile hier. Und wir sehen, dass Podcasts sich ganz häufig linear entwickeln. Klar, wenn das ganz bekannte Creator sind, dann gibt es am Anfang mal einen großen Spike. Aber danach geht es dann linear weiter und es muss auch linear wachsen. Aber also wenn es schrumpft, dann ist, glaube ich, in der aktuellen Marktphase macht man was falsch. Aber ich kenne kaum Beispiele, wo ein Podcast jetzt explosionsartig wächst, sondern es ist meistens ein linearer Prozess.
Cool. Du hattest vorher erwähnt, dass du Familienvater bist und kleine Kinder hast. Jetzt bist du aber auch so ein umtriebiger Unternehmer, der sehr präsent im Office ist und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass du der Erste bist, der kommt, der Letzte bist, der geht oft. Wie bringst du das alles in eine Balance, dass du sozusagen diese beiden Welten, sage ich mal, glücklich machen kannst, Familie und Business?
Also, ja, Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und ja, ich bin noch viel präsent hier. Und ne, was du sagst, ist wahrscheinlich nicht falsch. war jetzt auch mal nochmal in Corona anderweitig nötig. Vielleicht, ich habe jetzt in den letzten Tagen mir vorgenommen, das nochmal ein bisschen zu verändern. Aber am Ende basiert das eher auch auf meinem Bauchgefühl. Das brauchte jetzt kein besonders ausgeprägtes Bauchgefühl, um zu erkennen, als Corona hochkam, dass man jetzt halt gefragt ist, ne, mit aller Macht irgendwie an der Firma zu arbeiten. Jetzt aktuell haben wir eine gewisse Ruhe gefunden in dem ganzen Corona-Wahnsinn. Und jetzt habe ich die Chance, oder hätte ich die Chance, ein bisschen weniger zu machen. Und da sagt mir mein Bauch auch, das sollte ich tun. Ein bisschen wieder die Balance in die andere Richtung kippen. Aber ich weiß auch genau, dass ganz viele Freunde, Bekannte sehr viel mit so Tools arbeiten, sich überlegen anhand von Strukturen und Coaches und allem Möglichen, wie man bestmöglich arbeitet. Ich mache das alles überwiegend tatsächlich nach Bauchgefühl, nach so ein bisschen dem gesunden Menschenverstand und bin damit bislang ganz gut gefahren. Wahrscheinlich könnte man es besser machen, aber also ich habe hier keine Strategien und Tipps und Tools, sondern ganz viel so auch eine Arbeitszeitdosierung, auch viele Firmenfragestellungen mache ich eher so nach Bauchgefühl und ja, stell fest, das irritiert manchmal, weil man denkt, da müsste doch jetzt irgendwie eine große Analyse oder eine große Toolbox hinterliegen, aber ist nicht so.
Okay, cool. Verstehe. Ja, sehe ich auch so. Es ist der gesunde Menschenverstand navigiert einen da am besten, weil ein System, das für einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Der eine braucht Mittagsschlaf, der andere braucht es nicht. Der eine braucht es vielleicht, kann es aber gar nicht machen, etc. etc. Der soll dann lieber Kaffee trinken. Gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum Abschluss würde ich noch gerne den für unsere Zuhörer so den besten Tipp von dir hören. So, was ist so der coolste Tipp für Marketing, für Branding, den du aus deiner entweder persönlichen Erfahrung oder von deinen Podcast-Gästen bekommen hast?
Wow, also das ist natürlich sehr unterschiedlich über die Zeit. Also man merkt schon, dass sich viele Marketing-Tipps und Hacks und so immer bestimmte Zeitfenster bedienen. Und wenn das Zeitfenster zu ist, dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Ne? Die SEO-Phase, dann die Instagram-Phase, das hatte alles seine Zeit, aber du kannst da dann nicht mehr mit den alten Tricks viel reißen heutzutage. Mhm. Ich kann für uns sagen, was uns viel gebracht hat, ist irgendwie einen ungewöhnlichen Namen zu wählen, auch glaube ich so am Anfang so Online-Marketing-Rockstars zu heißen, da sehr viel Aufmerksamkeit zu ziehen, ungewöhnlich zu sein, laut zu sein, das dann irgendwann zu variieren in OMR und eine etwas nachhaltigere, vielleicht auch ein bisschen glattere, aber seriösere Marke daraus zu bauen, das so weiterzuentwickeln, das hat glaube ich extrem viel gebracht. Ich sehe auch gerade jetzt, wenn ich mir so angucke, wie Startups früher hießen, irgendwie Zalando oder Alando oder sonst was, StudiVZ oder sowas. Jetzt finde ich, ist es eine Phase, wo erstaunlich viele Startups extrem gutes Branding machen. Also gar nicht mehr so ein Performance-Marketing, sondern das fängt schon mit dem Namen an. Also die heißen jetzt nicht mehr irgendwas mit O oder so, sondern die heißen halt Gorillas oder auch Flink. Ja. Das finde ich schon extrem gute Namenswahl, gutes Branding, was man da so sieht. Also diese Gorillas-Marke, die sie innerhalb von kurzer Zeit aufgebaut haben, ist ja sensationell. Und daran sieht man auch so ein bisschen, wie das Pendel aus meiner Sicht in die andere Richtung schwingt von den SEO-Hacks und den Retargeting-Bannern von vor einigen Jahren, jetzt hin zu wirklich guten Branding-Cases, Naming-Cases. Und darauf würde ich gerade achten. Damit wird man allein natürlich nichts gewinnen. Damit wird man nicht dieselben Effekte haben wie mit einer überragenden SEO-Strategie. Aber da gibt es ohnehin, glaube ich, gar nicht den einen Hack. Deswegen darauf zu achten, da kann man bei Gorillas, glaube ich, viel lernen.
Super cool. Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich denke, da kommt vor allen Dingen die von dir selbst erwähnte Nachhaltigkeit ins Spiel. Also sprich, wirklich eine wertvolle Brand aufzubauen mit allem, was dazugehört, von der Namensgebung, von dem ganzen Auftritt, von dem, wie man wahrgenommen wird und sich darauf auch mit fokussieren, neben dem möglichst schnell Umsatz zu machen, nun einfach zu wissen, ob und wie gut die eigene Geschäftsidee funktioniert. Philipp, war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke dir.
Danke.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.